Okay, also dann ja, schönen guten Tag, Sonntagmittag, Primetime. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, auch wie heute Morgen, natürlich auch die, die aus der Welt irgendwie zugeschaltet sind. Heute Morgen mein Kollege, der hat wirklich zugehört, also der ist tatsächlich auf dem Segelboot und segelt irgendwo vor Grieg. Und ich habe gedacht, wäre ein Running Joke. Nein, er hat mir wirklich zugehört. Er hat mich danach vorher angerufen, bevor ich ihn angerufen hat. Also na, wenn er jetzt wieder zuhört, wobei ganz ehrlich, also wenn er jetzt wieder zuhört, ne, Work-Life-Balance, sonntags Mittag sollte er vielleicht nach der Family gucken. Mein Name ist Carsten Thalheimer. Ich arbeite für Oracle MySQL. Ich mache MySQL schon sehr, sehr lange. Ich bin tatsächlich auch von Sun Microsystems mal schon mit übernommen worden vor einigen Jahren. Ich habe tatsächlich seit einigen Jahren einen zweiten Titel. Ich mache vor allen Dingen mittlerweile in der MySQL Cloud, aber ich betreue das MySQL-Thema halt an dieser Stelle immer noch mit. Das wird sich, denke ich, auch nicht ändern an dieser Stelle, ja. Wir reden um 4 Punkte. Wir werden dann vor allen Dingen zum Schluss MySQL Operator für Kubernetes die verschiedenen Punkte miteinander verknüpfen, um zu zeigen, wo ist denn die eigentliche Neuerung und was ist denn an dieser Stelle eigentlich neu. Und wir fangen an dieser Stelle auch zunächst erstmal mit dem MySQL-Status an. Sorry, ich weiß, der ein oder andere war heute Morgen schon hier. Das überdeckt sich an dieser Stelle jetzt vielleicht ein ganz klein wenig, aber ich versuche es kurz zu halten. Also ganz grundsätzlich erstmal, jeder redet von der MySQL-Server-Datenbank. Das ist nicht so ganz richtig. Es gibt tatsächlich sehr viel mehr Produkte. Es gibt die Workbench, es gibt Visual Studio Code, es gibt die ganzen Konnektoren, es gibt ein Backup, es gibt einen Monitor, es gibt dies und das. Und immer dann, wenn wir mit einem neuen Release rauskommen, ist es tatsächlich so, wir müssen mehr oder weniger alle Produkte updaten. Also es gibt tatsächlich, so wie es einen MySQL Server 8.0.30 gibt, gibt es auch eine Workbench-Version 8.0.30. Und die müssen eben auch von der Security her überprüft werden, von den Bugfixes überprüft werden. Also das ist mittlerweile schon ein relativ großes Universum gewesen. Nichtsdestotrotz, die allermeisten kennen tatsächlich nur den MySQL Server. Und vielleicht hier eine Bitte, und jetzt seit heute Morgen weiß ich ja, dass mein gesprochenes Wort sehr wahrgenommen wird. Es gibt mehrere Clients. Es gibt die Workbench, es gibt PHP MyAdmin und kenne ich alles. Ja, aber ich sag mal, die Klientel, die hier ist, ist ja doch wahrscheinlich auch so ein bisschen im Linux verbandelt. Und an dieser Stelle wirklich den Hinweis: die MySQL Shell. Also, das ist ein Tool, das gibt es schon relativ lange, also 15, 14, 15, sowas in der Größenordnung. Da gibt es mittlerweile ganz viele Module dafür. Also es gibt ein Table Utility, wo man Daten importieren, exportieren kann. Es gibt ein Migration Wizard, wo man gucken kann, ob die Daten migriert werden können. Es gibt ein Tool, um ein Cluster zu bilden, Replikasets zu bilden und so weiter und so fort. Und diese MySQL Shell, also ganz wichtig, das sollte der Client sein. Das ist der Client der Wahl. Und also auch dieses Visual Studio Code, was ich heute Morgen schon angesprochen habe und dieses Plugin dafür, setzt auf der MySQL Shell auf. Der MySQL Client, der wird nicht totzukriegen sein, also nicht falsch verstehen, aber man kann mit der Shell sehr viel mehr machen. Ich vermute mal, die meisten verwenden auch die Bash. Das hat ja einen Grund, weil man, es ist halt einfach komfortabler und man sieht da viele Parallelen. Von der Seite ist es einfach eine Empfehlung, die Shell verwenden. Punkt Ende. So, wie gesagt, es gibt ganz viele Produkte und tatsächlich gibt es eben auch den MySQL Cloud Service in der Oracle Cloud. Da werde ich in diesem Vortrag ein bisschen mehr drauf eingehen, weil mein eigenes Kubernetes Environment, was ich auch zeigen werde, läuft auch in der Oracle Cloud. Das habe ich mir mit dem Notebook jetzt an dieser Stelle nicht angetan. Und da werden wir auch nochmal über die Cloud Services dann reden, wo dann die Unterscheidung auch ist in Bezug auf den MySQL Operator. Auch hier, wie gesagt, der ein oder andere kennt es schon. Wir haben einen Release-Zyklus typischerweise von 8 Jahren. Das unterscheidet sich in 5 Jahre Premium-Support, 3 Jahre Extended-Support. Aus MySQL-Sicht unterscheiden wir das nicht wirklich. Aber wenn ein Produkt rauskommt, ist es für 8 Jahre unterstützt. Das Release 8.0 kam 2018 raus, im April war das gewesen. Das heißt, es wird bis zum April 2026 unterstützt. Vielleicht wird es auch verlängert, das weiß ich an dieser Stelle ganz ehrlich gesagt nicht. Aber ganz wichtig ist, das Release 5.7 geht im Oktober des nächsten Jahres, ja, end of life. Und das heißt, also wenn es da nicht wirklich einen ganz großen, schweren Bug gibt, werden wir den Code nicht mehr weiterpflegen. Und gerade dann, wenn es um das Thema Zertifizierung geht, kann das ein Problem werden. Also bitte, 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 wenn noch 5.7 oder vielleicht sogar noch ältere Produkte einsetzt, einfach mal MySQL 8 angucken. Ich habe es noch nicht erlebt, dass man was nicht migrieren kann. Und ich weiß auch, dass Google da ein bisschen zwiespältig ist, aber ich sage dann ganz ehrlich, meine E-Mail-Adresse stand am Anfang drauf, carsten@thalheimer@oracle.com. Wenn es wirklich nicht klappt mit der Migration, schreiben Sie mich an, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Bis jetzt haben wir alles migriert bekommen. Es ist nicht einmal alles so einfach, aber im Regelfall ist das kein Problem. Und wir unterstützen im Übrigen auch die Produkte, die End of Life sind, aus der Support-Sicht immer noch. Also das ist eben diese liegende 8, MySQL 5.5 und auch das Release 5.6, aber wir ändern den Code nicht mehr. Das heißt in der Regel nicht mehr. Keine Regel ohne Ausnahme. Sie wissen, vor ein paar Jahren gab es Heartbleed, ist aber auch schon viele Jahre jetzt zurück. Da sind die Produkte tatsächlich auch noch nach dem End of Life geändert worden, aber das ist eher die Ausnahme. Und da haben wir heute Morgen relativ lange drüber gesprochen. Jedes Quartal kommt ein Update zu MySQL. Das ist im Grundsätzlichen, es gibt keine Patches für MySQL. Es ist immer ein neues Server-Binary. Also das heißt, Sie stoppen den Server, Sie tauschen das Binary aus, Sie starten den Server. Das dürfte im Regelfall nur ein paar Sekunden dauern. Das ist keine Riesenaktion. Und das ist tatsächlich unser Patch. Und auch da bin ich einige Mal jetzt auf der Foscon schon danach gefragt worden, ja, was kommt denn nach MySQL 8? Weil wir sind tatsächlich spät dran. Normalerweise hatten wir immer so alle 2,5 bis 3 Jahre released. Das heißt, also 21 kam kein neues MySQL-Release raus, also MySQL 9 oder 10 oder 2021 oder wie es auch immer heißen mag. Und das hat damit zu tun, dass wir mit MySQL 8 ein sogenanntes Continuous Delivery Modell gefahren haben. Das heißt, jedes einzelne meiner Update bringt auch neue Funktionalitäten mit. Das heißt, man hat sich so ein bisschen getrennt von diesen regulären Major Release Changes. Nichtsdestotrotz, ich erwarte das in sehr kurzer Zeit, vielleicht dieses Jahr, nächstes Jahr zumindest mal ein Beta eines Nachfolgeproduktes kommt. Das ist aber eine reine Spekulation, muss ich an dieser Stelle sagen. Und auch, was dann da an Funktionalitäten umgesetzt wird. Wie gesagt, ich lese auch die Foren, ich kenne auch die Spekulationen. Ein Teil wird passieren, ein anderer Teil wird nicht passieren. Muss man einfach warten. Aber das wird wahrscheinlich halt auch erstmal in Beta-Status gehen. So, und da hatten wir dann heute Morgen, wen es interessiert, guckt sich vielleicht den Vortrag von heute Morgen nochmal an, gesprochen. Wir hatten da ein bisschen früher schon angefangen. Was sind denn so die großen Milestones? Was ist dazugekommen? Da möchte ich an dieser Stelle jetzt ganz ehrlich gesagt gar nicht so drauf gehen und verweise einfach auf das Video von heute Morgen. Wir sind aber Stand heute bei dem Release 8.0.30. Das wäre der Status quo vom Juli. Und dann, und das habe ich heute Morgen vielleicht ein bisschen zu drastisch dargestellt, aber vielleicht ist die Folie auch ein bisschen zu drastisch. Also das Release 8.0.29 hat blöderweise einen Bug. Also Asche über unser Haupt, war nicht unsere größte Stunde. Tatsächlich ist es so, dass das InnoDB-System unter Umständen, unter ganz bestimmten Umständen, das ist auch nicht jede Datenbank, die Daten so korrumpieren kann, dass ein Teil der Daten verloren geht. Aus Datenbanksicht ist es der Super-GAU. Und dann hatte ich heute Morgen dieses Beispiel gebracht. Das kommt also gleich nach fleischfressenden Corona-Bakterien. Aus Datenbanksicht, ja, also deswegen, also wer noch 8.0.29 hat, es steht im Moment auch nicht zum Download zur Verfügung, bitte, bitte, bitte löschen und auf die Version 8.0.30 gehen oder 8.0.28 gehen, aber 8.0.29 ist irgendwie nicht gut. Es ist vollständig dokumentiert, im Internet einfach mal gucken, aber seien Sie sich bewusst, das ist tatsächlich ein Problem und von der Seite, wer es wirklich hat, es wahrscheinlich passiert gar nichts, aber wie das halt so ist mit der Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich gewinnt auch nie einer im Lotto und irgendwie bin ich leider nie. Also, weiß auch nicht. Na gut, egal. So, okay, jetzt reden wir über MySQL und über die verschiedenen Deployment-Szenarien. Es geht ja um den MySQL Operator. So, und dann fangen wir mal ganz links an. Also, ich sag mal, die klassische Version physikalischer Server. Nach wie vor, wenn Sie sehr, sehr, sehr viele MySQL-Daten haben, also eine Facebook zum Beispiel oder irgendwelche Banken oder eine Booking, ja, die irgendwie mehrere hundert oder mehrere tausend Connections haben und mehrere 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Also Bare Metal ist das Beste. Da brauche ich gar nicht drüber zu reden. Aber die Frage ist halt, hat jeder eine eigene Facebook? Und die Realität ist eigentlich eher nein, nicht. Und in dem Moment, wo ich einen Webserver laufen lasse mit einem Drupal oder irgendeinem Content-Management-System, ist die Interaktion aus MySQL-Sicht ganz ehrlich gesagt ziemlich beschränkt, limitiert. Da brauche ich diese Performance nicht. Und genau das ist so der Punkt, wo man dann anfangen kann. Man kann auf virtuelle Instanzen gehen. Ja? Man braucht auch nicht, ich sag mal, 16 Gigabyte für eine MySQL-Datenbank. Das geht auch sehr viel kleiner. Und man braucht auch nicht irgendwie 50 Cores oder sowas. Es geht auch alles sehr viel kleiner. Und das ist so ein bisschen der Punkt an dieser Stelle. Und da geht es dann auch in diesem Vortrag drum. Also in dem Moment, wo man einen Ressourcepool bestmöglich ausnutzen will, kann ich anfangen zu virtualisieren. Das ist so der erste Schritt. Und ich behaupte mal so aus der Erfahrung heraus, das hat sich etabliert. Also ich kenne eigentlich keine normalen MySQL-Installationen, die noch auf Bare Metal laufen, wie gesagt, von den ganz großen mal abgesehen. Die allermeisten laufen auf VMware, auf Hyper-V, auf KVM, auf OpenStack. Und ganz ehrlich gesagt, das funktioniert super. Also ich kann an dieser Stelle jetzt nicht sagen, dass ich da irgendein Problem wüsste. Es wird halt dramatisch, wenn man mit dem Overcommitment arbeitet. Das mag MySQL nämlich gar nicht. Aber das haben andere Datenbanken auch. Das sollte man an dieser Stelle halt einfach nicht tun. So, jetzt gibt es aber auch Kunden, die sagen, na Moment mal, also VMware, also alles zu teuer und das braucht ja auch immer noch sehr viele Ressourcen. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich die Containerisierung. Dass ich also tatsächlich MySQL in einem Docker-Image ausführe oder in einem Container ausführe. Und ich mache es mal ganz kurz an dieser Stelle. Das gibt es auch schon relativ lange und das funktioniert auch unproblematisch. Also ich nutze das auch und ich kann an dieser Stelle nur sagen, ja, warum nicht? Ja, also für meinen Testzweck ist das schon sowieso dreimal gut, weil ich teste sowieso immer nur einzelne Funktionalitäten. Und ganz ehrlich gesagt, für so ein Engines oder sowas, tja, warum nicht? Ja, ich meine, wenn die Seite nicht irgendwie 3 Millionen Zugriffe hat, funktioniert das eigentlich auch sehr gut. Und das ist einfach so der Punkt. In dem Moment, wo ich meine Ressourcen wirklich konsolidieren möchte, da kann ich MySQL auch in so einem Docker, in so einem Kubernetes-Environment einsetzen. Das funktioniert aus meiner Sicht ohne irgendwelche Probleme. Die Frage ist halt, wie viel Last möchte ich erzeugen? Weil je mehr Last ich erzeuge, desto unwirtschaftlicher wird es dann im Container-Environment. Der nächste Schritt wäre dann VMware oder Hyper-V oder eine andere Lösung. Und der nächste Schritt ist dann halt wieder ein physischer Server und der nächste Schritt ist dann halt ein großer physischer Server. Das kann man mit MySQL machen. Lange Zeit mit Release 5.5, 5.6 hatten wir dann immer gesagt, ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen gar nicht mehr, MySQL Version 5.6 unterstützt 128 virtuelle CPUs und ich weiß nicht, 5.7 hat dann mehr unterstützt und MySQL 8 noch mehr. Ich weiß die Zahlen gar nicht mehr, daran erkennt man vielleicht auch so ganz relevant, ist das einfach nicht mehr das Thema für uns. Und es gibt tatsächlich einen Trend, ich hatte es heute Morgen auch schon gesagt, aus meiner Sicht, meine Kunden, viele von denen, da werden die Datenbanken kleiner. Die werden nicht größer, obwohl die effektive Datenmenge sicherlich steigt, aber die Daten werden kleiner. Und das ist hier in diesem linken Bild begründet. Und zwar früher, also was heißt früher, ich sag mal auch heute noch, man hat dieses Multi-Model-Database. Sie haben ein MySQL und dann haben Sie ein Drupal, ein Content-Management-System, Sie haben Confluence drauf und vielleicht noch eine Eigenentwicklung. Und MySQL arbeitet das alles ab. Normalerweise ist das kein Problem. Wie gesagt, MySQL kann sehr hoch skalieren. Das können wir, wie gesagt, Facebook macht es auch mit ihren, keine Ahnung, wie viel 100 Millionen Benutzern. Das geht. Und ja, man kann MySQL auch für mehrere Datenbanken verwenden. Aber meine Realität ist auch, dass ganz viele Kunden tatsächlich MySQL, weil es ist halt nun mal nicht so groß wie viele der anderen Enterprise-Datenbanken, für spezialisierte Fälle einsetzen. Also nur ein Key-Value-Store zum Beispiel. Also die Datenbank, ich kenne Datenbanken, die sind im Bereich von ein paar hundert Megabyte. Das ist eine kleine, wahrscheinlich ist die interne MySQL-Datenbank schon größer wie das, was der Kunde damit verwendet. Das ist die andere Realität. Und von der Seite, genau da sind wir wieder in diesem Bereich Docker und Container, da macht das wirklich sehr, sehr viel Sinn. Weil warum nicht, ja? Und dann gibt es natürlich noch die Storage-Abstraktion, auch hier wieder, ja? Also ich kann mit, also das Liebste ist natürlich die lokale SSD, ja? Und am besten irgendwie gleich nochmal ein RAID 10 drauf, hat jeder am liebsten, gibt auch nie irgendwie ein Disk-IO-Bottleneck, ist aber unwirtschaftlich. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und Wirtschaftlichkeit ist halt heute einfach der große Punkt. Und von der Seite kann ich natürlich auch diesen ganzen Storage virtualisieren. Mit einem NAS, mit einem SAN, mit einem S3, mit einem Cloud Storage und so weiter und so fort. Vor allen Dingen bei dem Thema Backup. Weil die Backup-Daten, das sind tatsächlich die, die dann ja über relativ kurze Zeit relativ groß werden. Kann man diesen Ansatz ja fahren. Ob das dann Cloud ist oder irgendwelche anderen Lösungen, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr üblich. Und tatsächlich kann man das auch sehr, sehr einfach tun. Gut, machen wir nochmal weiter. Auch die Folie, die es gesehen haben, die wissen es schon, ja, also die junge Lady, ja, sagt mir die Wahrheit. Das eigentliche Performance-Problem, ich kann das an dieser Stelle nicht oft genug wiederholen, ist ganz oft nicht die Datenbank. Also, wenn mir einer sagt, er wechselt MySQL, weil die Daten oder die Datenbank ist zu langsam, das ist Unfug. Also, es tut mir leid. Ich behaupte dann einfach mal immer, ich bin besser darin, eine schlechte Query zu schreiben, die auf irgendeinem Datenbanksystem wirklich super langsam läuft oder vielleicht das Datenbanksystem crasht, als irgendjemand anderem im Optimieren von dieser Datenbank. Und das ist das Problem. Also, wir haben einfach ganz, ganz viele Queries, die einfach nicht ideal sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Datenbank dann auf einem Kubernetes oder Container oder Virtualisierungsenvironment lebt. Wenn die Query schlecht ist, dann ist die Query schlecht, egal mit welchem Environment ich da unten drunter arbeite. Und davon muss man sich einfach trennen. Ja, also gerade, ich sag mal so, altgediente Hautdegen, altgediente DBAs. Natürlich, mein Host, mein Mainframe, mein COBOL, meine, ja, hat man früher so gemacht, macht man heute aber halt so nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, wie man es heute macht. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, wie man es richtig gemacht hat. Da muss man wirklich von Case zu Case unterscheiden. Aber wie gesagt, eine Daten oder eine Query, die auf einem physischen System langsam ist, ist auf einem Kubernetes-Environment ganz genauso langsam. Und da gilt es einfach wirklich zu analysieren. Und die, die heute Morgen im Call gewesen sind, die wissen, ich hatte schon gesagt, in 99% der Fälle ist ein falscher Index das Problem. Das hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass die Query irgendwie suboptimal ist. Es fehlt irgendwo einfach ein Index. Und in dem Moment, wo ich einen Full-Table-Scan mache, wo ich die ganzen Daten erst von der Platte hochladen muss, dann ist das System einfach langsam. Und das ist mit schnellen SSDs langsam und das ist mit einem langsamen SAN genauso langsam. Und das ist einfach das Problem. Und von der Seite, also wenn man da anfangen will zu optimieren, bitte, bitte, bitte einfach erstmal gucken, warum ist die Query langsam? Und dann kann man sich darüber Gedanken machen. Gut, machen wir weiter. Jetzt hatte ich schon gesagt, Dockerisierung oder Container-Environment, das ist nichts wirklich Neues. Und da gibt es auch schon eine ganze Menge Entwicklungen in MySQL 8, vor allen Dingen in MySQL 8, die genau in diese Richtung gehen. Also zum Beispiel gibt es in MySQL 8 eine Variable, die nennt sich InnoDB Dedicated Server. Dedicated Server setzt das InnoDB-Speichersystem in Abhängigkeit dessen, was diesem Environment zur Verfügung steht. Das heißt, solche Sachen wie die Redos oder den InnoDB-Buffer oder welchen Storage, der wie gesynkt wird, das macht das InnoDB-Dedicated Server automatisch. Ergo würde ich Ihnen empfehlen, also wenn Sie sich irgendwann Performance-Webinar angucken, das gibt es, glaube ich, auch hier, habe ich auch mal vor ein paar Jahren gehalten, setzen Sie einfach diese Variablen, das macht tatsächlich Sinn. Und das kann man auch weiter treiben. Mit MySQL 8 gibt es das sogenannte Set Persist. Also man hat ja früher mit Release 5.6, 5.7 hat man alles immer in der MyCNF geändert. Das hat sich mit MySQL 8 geändert. Und zwar dahingehend geändert, wenn Sie MySQL 8 starten, dann ist zuallererst mal die MyCNF, die herangezogen wird, um zu gucken, also wo werden denn die lokalen Daten gespeichert. Das schreibt man immer noch in die MyCNF, das kann man auch nicht dynamisch ändern. Der zweite Schritt ist aber der, dass man tatsächlich dann die allermeisten Variablen, das gilt leider nicht für alle, aber die allermeisten Variablen, kann man mittlerweile online und man kann sie mit setPersist setzen. Das heißt, ich kann in einer SQL-Session sagen, also mach meinen InnoDB-Buffer größer oder kleiner. Und diese Information, die steht nicht in der MyCNF, sondern die steht in der sogenannten MySQL.auto.cnf, die steht wiederum in dem Verzeichnis, in dem auch meine Daten sind. Und in dem Moment, wo ich tatsächlich diese Variablen dynamisch setzen kann, kann ich natürlich auch in virtuellen oder auch in containerized Environments sehr viel agiler und sehr viel einfacher arbeiten, weil es steht ja in der Datenbank drin, ich muss nicht immer die MyCNF an dieser Stelle ändern. Das ist eine Funktionalität aus MySQL 8, die gibt es, wie gesagt, schon ein paar Tage. Wenn Sie die nicht kennen, gucken Sie sich die einfach mal an. Die allermeisten Parameter, die Sie vielleicht früher in der MyCNF gesetzt haben, können Sie mittlerweile auch per Set Persist setzen. Es gilt leider nicht für alle. Ja, und die ich halt nicht setzen kann, muss ich immer noch in der MyCNF dort CNF setzen. Des Weiteren, zum Beispiel das ganze Logging, wenn es um das Error-Logging geht, das kann man mittlerweile auch in den SQL-Sessions sehen. Dazu muss man nicht mehr auf die Betriebssystemebene runter. Daran sieht man schon, dieses ganze Thema der Virtualisierung wird für uns immer wichtiger und vor allen Dingen auch diese Trennung Betriebssystem und MySQL, die wird für uns wichtiger. Der MySQL-DBA kann mittlerweile sehr, sehr viel mehr machen, als das früher noch war. Wenn ich früher eine Änderung machen wollte in MyCNF, dann musste ich den Linux-Admin anrufen und der musste mir vielleicht den MySQL-Service starten. Das brauche ich heutzutage nicht mehr. Ich kann MySQL-Service auch aus einer bestehenden SQL-Session heraus machen. Das sind alles alte Hüte, das geht. An dieser Stelle einfach mal durchgucken, das spielt uns an dieser Stelle sehr in die Karten. Ein anderer Punkt, DNS as a Service, das gibt es auch schon ein paar Tage, ich weiß gar nicht, 17, 18, 19, sowas in der Größenordnung. So, das heißt, also ich habe jetzt meinen MySQL-Router oder ich habe meinen MySQL-Connector und jetzt habe ich ja immer dieses Problem des initialen Connects. Ich habe zwar vielleicht hinten dran einen MySQL-Cluster, alles schön und gut, aber ich habe immer noch das Problem des initialen Connects. Ja, idealerweise hat man mindestens zwei Router oder man hat den Router vielleicht sogar auf den Applikationsserver gebaut, aber nichtsdestotrotz, wenn der Router nicht zur Verfügung steht, dann kriegt die Applikation keine Antwort. So, was ich jetzt machen kann, ich kann tatsächlich auch hier mit den meisten Konnektoren DNS SRV konfigurieren. Das heißt, ich frage einen DNS-Service nach, ob die entsprechende aufgelöste Adresse auch wirklich als Service zur Verfügung steht. Das heißt, ich bekomme nur dann einen Reply von meinem DNS-Service, wenn der entsprechende Router auch verfügbar ist, und zwar auf dem Port XYZ. Das Ganze nennt sich DNS-SRV. Auch das wird im Kubernetes, im Container-Environment schon sehr, sehr häufig umgesetzt. Das unterstützen wir. Aber auch hier ist keine neue Funktionalität, kann man einfach an dieser Stelle mal ausprobieren. Sie wissen jetzt, dass es das gibt und kann man einfach, die große Arbeit ist hier die Konfiguration des DNS-SRV, nicht das Eintragen in den MySQL-Connector. Gut. Gut, und wie gesagt, MySQL unterstützt tatsächlich schon eine ganze Zeit lang Container und Docker-Images. Ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben. Ich habe jetzt natürlich meinen Fokus auf MySQL 8. Das gibt es aber für 5.7 und das gibt es auch schon für das Release 5.6. 5.6 gibt es vielleicht jetzt nicht mehr, aber das Release 5.7 ist an dieser Stelle natürlich auch da. Man muss auch da nochmal unterscheiden, wer baut diese Container. Es gibt natürlich die von der Firma Oracle MySQL. Da gibt es auch Community und die kommerziellen Versionen. Es gibt aber natürlich auch ganz, ganz viele Environments, die andere Firmen gebaut haben. Das ist legitim. Die kann man natürlich auch verwenden. Das ist auch MySQL. Mein Fokus ist natürlich jetzt auf die Firma Oracle MySQL gemacht hat. Gut, man kann dann typischerweise, entweder geht man auf Docker Hub, da gibt es auch die Environments von MySQL, oder man geht auf eine Registry von Oracle. Das MySQL-Image, was man da hat, ist identisch. Also nehmen Sie es von dem Platz, wo Sie es hernehmen wollen. Typischerweise Änderungen stehen halt normalerweise als allererstes in unserer eigenen Registry und dann erst nachgelagert bei anderen. Aber wir reden hier von einem Zeitfenster von ein paar Stunden. Das dürfte an dieser Stelle kein Problem sein. So, wo sind denn jetzt die Herausforderungen aus MySQL-Sicht, wenn es um das Konterisierung von MySQL geht? Also es gibt so zwei Punkte, da muss man an dieser Stelle aufpassen. Ich hatte, bevor wir angefangen haben zu reden, ganz kurz mit einem Teilnehmer gesprochen. Ja, wo stehen denn die Daten von MySQL? Weil eigentlich ist ja dieses ganze Docker, Kubernetes, das ist ja eigentlich für zustandslose Services gebaut gewesen. Das hat sich mittlerweile geändert, würde ich sagen. So, und da muss man einfach gucken. Also typischerweise haben wir ja MySQL dieses Verzeichnis varlib MySQL. Ja, also da steht alles drin. Also die Tables, die Redos, die Binaries und Log, alles eigentlich. So, und ja, dieses Verzeichnis varlib MySQL, ja, das steht natürlich jetzt idealerweise nicht unbedingt in einem Container zur Verfügung, sondern steht auf irgendeinem entweder gemounteten Volume, PVC Volume, das ist an dieser Stelle vollkommen egal, aber irgendwie halt außerhalb der Environments zur Verfügung. Das klingt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Ich werde es gleich zeigen. Aber an dieser Stelle einfach mal vormerken. Also varlib MySQL, also alles, was irgendwie Datenverzeichnisse sind, idealerweise irgendwie außerhalb des Containers speichern. Was heißt, wenn der Container wegfliegt? Naja, die Daten fliegen dann halt typischerweise nicht weg. Der nächste Punkt ist natürlich, gleiches gilt auch für das Backup. Also in dem Moment, wo ich ein MySQL Backup mache und ich halte das innerhalb meines Containers und der Container fliegt weg, das ist natürlich dann nicht so optimal. Von der Seite auch hier natürlich die Daten außerhalb des Containers. Aber die Ausführungsinstanzen, die wiederum, die können Sie dynamisch halten. Und das hat durchaus sehr viele Vorteile. Also zum Beispiel, wenn ich ein Update machen möchte von dem Release 25, 26, 27, dann tausche ich halt einfach dieses Image aus. Diese ganzen nachgelagerten Speicherorte, die werden ja wieder aufgegriffen. Die Versionen sind ja kompatibel miteinander und von der Seite kann ich tatsächlich sehr, sehr einfach ein MySQL updaten und ich hatte ja schon gesagt, das passiert so selten nicht, alle 3 Monate in der Regel und das kann ich tatsächlich mit so einem containerisierten Environment sehr, sehr schön machen. Darf ich mal fragen, wer hat alles schon mal MySQL in einem Docker ausgeführt an dieser Stelle? Ja, die meisten, okay. Dann spare ich mir an dieser Stelle jetzt mal die Demo, das glaube ich, brauchen wir uns da nicht anzugucken. Da geht es ja auch weniger. Es geht um den Operator. Und wie gesagt, es ist kein Problem. Ziehen Sie sich den Docker-Desktop runter von docker.com. Sie kriegen MySQL in 2-3 Minuten zum Laufen. Das ist an dieser Stelle kein Riesendrama. Gut, jetzt machen wir weiter. Kubernetes. Ich gehe mal davon aus, Sie kennen Kubernetes. Ich gehe nur auf die Buzzwords ein, die ich dann später brauche. Also zunächst erstmal, warum machen es Kunden? Der wesentlichste Grund, warum es zu machen ist, ist eben, ich kann die Ressourcen noch besser ausnutzen. Also ich kann tatsächlich so annähernd an die 100% gehen. Das erinnert so ein bisschen an die früheren Mainframes. Die Älteren kennen es vielleicht noch. Ja. Ein idealer Mainframe hat immer 100% gehabt. Ja, das war halt so. Ich würde mal sagen, dass das bei Windows-PCs und auch bei Linux und bei Unix-PCs heute eher noch die Ausnahme ist. Aber genau das ist eben die Intention. Wenn ich halt jetzt schon die super-duper Intel, was weiß ich, Maschine habe, dann soll die idealerweise halt auch 24x7 über die nächsten 5 Jahre idealerweise im Volllast laufen. Das ist die Idee. Und genau da hilft Kubernetes jetzt einfach durch diesen Molekularansatz zu sagen, ich habe ganz, ganz viele Services und ich schaufel einfach das, was an Services geht, auf das System drauf, solange bis es dann halt an einem Limit ist, ob das Speicher, CPU, ob das Disk-IO-Limit ist, um einfach eine optimale Auslastung des Systems zu erreichen. Das ist letztlich so die Idee, das ist der Anspruch. Und eine der Lösungen, die es da gibt, ist eben Kubernetes. Es gibt auch andere Lösungen und ich nehme es auch mal vorneweg. Ich rede jetzt immer von Kubernetes, aber wie gesagt, Sie können auch ähnliche Lösungen. Also zum Beispiel ganz bekannt an dieser Stelle OpenShift von IBM bzw. Red Hat. Das funktioniert genauso. Ich sage mal, Kubernetes kennt jeder, deswegen nenne ich es jetzt einfach auch so oder deswegen bleiben wir jetzt einfach da so. Aber das ist ein 1-zu-1-Vergleich mit allen anderen. OpenShift basiert ja auch letztlich auf Kubernetes. Gut, und hier geht es vor allem darum, dass ich das Deployment, die Konfiguration, dass ich das automatisiere. Jetzt muss ich dazu sagen, das kann ich aber eigentlich auch mit Docker. Warum brauche ich denn da ein Kubernetes? Also das geht ja wie gesagt so auch. Ja? Und wenn man dann aber mal weiterschaut, dass man tatsächlich zum Beispiel den Status dieser Services, zum Beispiel von MySQL, sehr, sehr einfach überprüfen kann. Das sind Dinge, die kann tatsächlich dann im Idealfall ein Kubernetes. Wenn es darum geht, dass ich dann zum Beispiel auch Abhängigkeiten bilde, dass ich Services on top bilde, da ist es tatsächlich dieses gemanagte Docker, da ist tatsächlich Kubernetes dann vor allen Dingen für sehr, sehr viele Services eine große, große, große Hilfe. Da stoße ich tatsächlich dann mit meinem Docker XYZ relativ schnell an die Grenzen. Und genau das macht Kubernetes auch an dieser Stelle. So, und jetzt gibt es da so ein paar Begrifflichkeiten. Also Sie wissen, denke ich, was ein Node ist. Ein Node ist einfach eine Ausführungsinstanz. Ich vermute mal, Sie wissen auch, was ein Pod ist. Ein Pod ist einfach im weitesten Sinne meine Applikation, die ich als Service definiere. Da gibt es dann nochmal Abhängigkeiten. Da gibt es hier dieses Beispiel von dem Container, das wäre dann das Atom. Und dann gibt es hier dieses Beispiel von Pod, das wäre dann das Molekül. Und dann gibt es noch die sogenannten Sidecars, die dafür zuständig sind, dass ein Pod also entweder verfügbar oder nicht verfügbar ist. Das sind Technologien, die setzen wir in den MySQL Operator dann an dieser Stelle auch gleich ein. Gut, also Pod und Node, ich gehe mal davon aus, einfach das kennen Sie. Gut, dann gibt es das sogenannte Replica-Set. Und hier sind wir tatsächlich jetzt vor einem, ja, bei einem zustandslosen Service. Ein Replica-Set ist einfach ein Service, der läuft oder er läuft nicht. Und wenn er nicht läuft, der wird auch nicht persistiert. Diesen Replica-Set, diesen Service, den brauchen wir aus MySQL-Sicht. Ich nehme es mal vorne weg. Ein MySQL-Router ist zustandslos. Wenn ein MySQL-Router wegfällt, dann starten Sie halt ein neues System. Sie connecten ihn sowieso auf MySQL und alle Informationen, die der MySQL-Router braucht, bezieht er sowieso aus MySQL. Das heißt also, dieses Replica-Set-Denken, dass ich einfach einen zustandslosen Service habe in Kubernetes, kann ich mit dem MySQL-Router zum Beispiel sehr, sehr einfach und sehr, sehr schön umsetzen. Genau das Gegenteil ist dann der sogenannte Stateful Set. Also ich habe jetzt meine MySQL-Datenbank, die möchte ich ja idealerweise nicht immer wieder neu initialisieren und neu aufbauen und neu, sondern so eine MySQL-Datenbank, die sollte ich stoppen und die sollte ich auch starten können. Und wenn ich sie stoppe und starte, sollten die idealerweise auf dieselben Informationen zurückgreifen. Das heißt, die hat tatsächlich einen Zustand. Das wäre jetzt tatsächlich so ein MySQL-Knoten. So, jetzt habe ich einen MySQL-Knoten und ich habe einen Router und ich habe irgendwo auch eine MySQL-Shell. Die habe ich jetzt so ein bisschen unterdrückt an dieser Stelle. Und da sieht man schon, in welche Richtung wir an dieser Stelle gehen. Also wir brauchen da relativ viel. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch eins. Ich habe dann mein MySQL irgendwie in meinem Kubernetes-Environment laufen. Jetzt brauche ich ja noch irgendwie einen Weg, darauf zuzugreifen. Also ich brauche einen Service, der mir ein Netzwerkinterface zum Beispiel definiert, ein Netzwerk kreiert oder einen Port öffnet. Das sind die sogenannten Kubernetes-Services. Auch die brauchen wir natürlich aus MySQL-Sicht, weil sonst haben wir eine Datenbank, aber wir können nicht darauf zugreifen. Gut. Break, damit lassen wir es erstmal bei Kubernetes. Wie gesagt, ich gehe davon aus, Sie verwenden das ein oder andere sowieso schon. Und machen jetzt an dieser Stelle mal weiter mit dem InnoDB-Cluster. Wer kennt den schon oder wer kennt den nicht? Ich frage mal andersrum. Wer kennt den MySQL-InnoDB-Cluster nicht? Okay, na gut. Machen wir schnell. Gut, also InnoDB-Cluster. Zunächst erstmal, was ist das Problem? Also MySQL ist ja eine Infrastrukturkomponente, die irgendwie im Hintergrund läuft. Und idealerweise ist die nie down. Ja, also die macht auch nie ein Update und die macht auch nie Ärger und die wird auch nie gehackt. Und ist aber alles wunschvoll, ja Wunschdenken. So ein MySQL-Service, der muss gepflegt werden, Sie müssen da Änderungen vornehmen, Sie müssen die restarten, Sie müssen da Updates einspielen, Sie müssen User anlegen und das kann unter Umständen dazu führen, dass Sie so ein MySQL-Service auch mal restarten. Und so ein MySQL-Restart hat im Regelfall auch, dass ganz, ganz viele Applikationsserver nicht laufen. Und wenn man das jetzt mal so definiert, dieses Nicht-Laufen, in der heutigen Zeit ist das ein Problem. Also wenn Sie bei PayPal arbeiten würden zum Beispiel und Sie sagen, naja, da läuft PayPal einfach mal eine Stunde nicht. Die haben ja kein Maintenance-Window, das ist ja 24/7, das geht nicht. Und wenn Sie eine Buchungsseite haben, .com sage ich einfach mal, das geht nicht. Ja, also jede Sekunde, die Datenbank down ist, da werden die verrückt. Das kostet die richtig viel Geld. Meine eigene Webseite, ja, mit meinem, keine Ahnung, Fahrradverein oder sowas, interessiert keinen Menschen. Vor allen Dingen, wenn die nachts unten ist, guckt eh keiner. Das sind eh alles lokale Sachen. Aber es gibt solche und es gibt solche Anwendungsfälle. Und gerade aus MySQL-Sicht hatten wir diese Anforderungen sehr, sehr häufig, ich sag mal vor 10, 15 Jahren, wo einfach Ausfälle auch noch öfters an der Tagesordnung sind. Und da hat man den sogenannten InnoDB-Cluster entwickelt, den InnoDB-Cluster gebaut. Also der InnoDB-Cluster mal grundsätzlich besteht aus mehreren Komponenten. Einmal, das ist die Grobreplikation. Sie haben hier einen sogenannten Cluster. Ein Cluster besteht immer idealerweise aus einer ungeraden Anzahl von Servern, 3, 5, 7, 9. Es geht nicht mehr, es geht nicht weniger. Und wenn Sie diese drei Server haben, dann sind die miteinander verbunden über ein Broadcast-Protokoll. Also jeder Server spricht zu den anderen zwei Servern. Das heißt, insgesamt habe ich 6 Server. Das Netzwerk innerhalb von diesen drei Knoten, das ist der ausschlaggebende Punkt für einen guten, für einen schnellen oder für einen langsamen Cluster. Also idealerweise sind die Server so nah beieinander wie möglich. Ganz idealerweise zum Beispiel in einem Virtualisierungs-Environment oder zum Beispiel im Kubernetes-Environment, weil die Netzwerklatenzen da unheimlich gering sind. Deswegen, das macht wirklich Sinn, das zu tun, weil dadurch habe ich einen schnellen Cluster. Und wenn zwei von diesen Systemen verfügbar sind, dann können die über den Dritten entscheiden, du fliegst raus. Also wenn jetzt irgendwie der eine Server eine Datenbankkorruption hat oder der hat irgendwie einen Headcrash, dann können zwei Systeme entscheiden, du bist zu langsam, du kommst nicht mehr mit, du fliegst raus, der Cluster läuft aber weiter. Also zwei Systeme können über das dritte System entscheiden. Und dann gibt es das Problem des initialen Connects, auch vor dem MySQL-Router. Also der MySQL-Router verbindet sich auf den Cluster. Die haben Rollen, diese Server, Primary- und Secondary-Rollen. Der Primary-Server ist der, der die Lese- und Schreibarbeit bekommt, und die Secondary-Server sind die, die die Leselast bekommen. Und das weiß der MySQL-Router. Der MySQL-Router, den verbinden Sie einmal mit einem Cluster, und dann teilt der Cluster den Status des Clusters mit dem MySQL-Router. In dem Moment, wo der Router keine Antwort bekommt, merkt es der InnoDB-Cluster oder der Router sagt aus irgendwelchen Gründen, du antwortest nicht mehr. Gut, wenn er nicht mehr antwortet mit dem Netzwerk, kann er das natürlich auch nicht mitteilen, aber Sie wissen, worauf ich meine. Und dann kann der Cluster seinen Status ändern und der Router pointet dann auf einen anderen Server. Der kann zum Beispiel auch die Last zwischen den zwei Leseknoten verteilen. So, also wir haben Group-Replikation, das ist das Protokoll zwischen den drei Systemen, nennt GCS, Group Communication System. Dann haben wir die MySQL Shell, die baut das alles auf und baut das alles ab und administriert es. Und mit der MySQL Shell sind das ganz einfache Befehle, 3, 4 Befehle haben sie im Cluster aufgebaut. Und InnoDB-Klon ist die Technologie, die wir verwenden, wenn wir zum Beispiel einen Knoten mit dazufügen oder einen Knoten rausschmeißen. Ja, beim Rausschmeißen klonen wir natürlich nicht, aber wenn wir einen Knoten dazunehmen würden, gibt es seit MySQL 8 die Möglichkeit, mit sogenannten Cloning-Mechanismen existierenden Datenbanken online zu klonen. Kann man auch für andere Dinge verwenden, ist eine schöne Funktionalität. Und das ist eigentlich das, was der InnoDB-Cluster macht. So, dann habe ich meine Applikation, ich habe meinen Router, ich habe hier meine Primary, in diesem Beispiel habe ich 4 Secondaries, habe meine MySQL-Shell, die das alles aufgebaut hat. So ein Cluster bauen Sie in ein paar Minuten auf. Das ist gar kein, das klingt viel komplizierter, wie es eigentlich ist. Gibt es entsprechende Demos dazu? Auch hier einfach mal anschauen. Ich hatte auf der Postcon, vor ein paar Jahren hatte ich es schon mal gezeigt. Einfach mal da durchscrollen. Gut, und wenn eben einer der Systeme ausfällt, und idealerweise will jeder nur wissen, was ist, wenn der Primary ausfällt, und nicht was, wenn der Secondary ausfällt. Aber ganz grundsätzlich, der Primary ist nicht mehr da. Die anderen Server entscheiden, der fliegt raus. Also zum Beispiel bei einem Reboot. Ja, also ich mache jetzt hier ein Update und dazu brauche ich ein Reboot. Ja, und dann fliegt der Cluster einfach raus und eine der anderen Secondaries übernimmt dann die Primary-Rolle. Und der Router, der bekommt das mit, der bekommt diese Information zugeschickt und weiß dann, okay, das ist mein neuer Primary. Wenn der jetzt wieder hochkommen würde, ich habe ja als Reboot gesagt, dann würde der tatsächlich erkennen, ah, Mist, mittlerweile gibt es einen anderen Primary, man kann das konfigurieren, wie dieses Verhalten dann ist, ob der dann wieder joinen darf, ob der nicht joinen darf, wie oft es probiert wird und so weiter und so fort. Kann man sehr granular definieren mittlerweile. Normalerweise würde der wieder joinen, aber er wäre kein Primary-Server mehr, sondern es wäre ein Secondary. Er bekommt also keine schreibende Operation. Ist weitestgehend automatisiert, Sie müssen da gar nichts groß machen. Ein anderes Beispiel, ich habe jetzt 4 Systeme und jetzt möchte ich einen Knoten dazunehmen. Kann man auch wieder mit der MySQL Shell machen. Das heißt, ich habe hier wieder einen Knoten, der klont sich von einem Primary, von einem Secondary die Daten rüber. Das funktioniert typischerweise sehr, sehr schnell. Ich hatte heute Morgen gesagt, Async-Geschwindigkeit, das ist so die Größenordnung, der wir reden. Und ich sage mal, nach einem Augenblick ist der tatsächlich dann Bestandteil dieses Servers. Also wenn ich sehr viel Leselast habe, ich sage mal Weihnachten oder dieses Black Friday zum Beispiel, kann ich das sehr dynamisch einfach erweitern und auch sehr dynamisch einfach wieder zusammenschrumpfen. Soweit, so gut. Gut, jetzt hatten wir heute Morgen auch über Replikasets gesprochen. Replikasets ist das Äquivalent von dem InnoDB-Cluster, aber für Replikation, für asynchrone Replikation. Also links habe ich die sogenannten Replikasets, rechts habe ich mein InnoDB-Cluster. Hier ist es das Group Communication System Protokoll. Bei den Replikationen ist es die sogenannte asynchrone Replikation. Und das Ganze kann ich jetzt kombinieren. Und dann baue ich mir einen sogenannten DR-Cluster, Disaster Recovery Aware Cluster. Das heißt, ein System läuft in Frankfurt, ein läuft in Berlin, dazwischen läuft asynchrone Replikation. Wenn Frankfurt jetzt aus irgendwelchen Gründen kein Wasser mehr im Main, keine Kühlleistung mehr da, muss runtergefahren werden, hatten wir jetzt in London gehabt, dann würde tatsächlich Berlin weitermachen, weil, ich sag mal so, wie heißt der See da, Mecklenburger Vorplatten, wie heißt der See in Berlin? Na, ist ja ganz egal. Auf alle Fälle, Berlin läuft weiter und mein Cluster läuft dann eben auch weiter. Kann man sehr, sehr schön automatisieren, auch mit den MySQL-Routern. Die pointen dann immer zu einem Datenbanksystem, was verfügbar ist. So, wenn man das ein bisschen weiter aufdröselt, sieht man dann, okay, also das ist jetzt, hier ist jetzt blöderweise Rom und Brüssel, wollte ich eigentlich ändern, habe ich vergessen, aber ist jetzt egal. Also ich habe hier 2 Routerinstanzen in Frankfurt und 2 in Brüssel, Entschuldigung, sind 4 und ich habe jeweils 3 Systeme. Das heißt also, ich habe ja, insgesamt 8 Systeme. Und hier geht jetzt so ein bisschen die Diskussion los. Ich habe ja immer noch eine MySQL-Instanz und ich habe jetzt 8 Systeme. Also das ist schon ein Overhead. Und hier kommt jetzt genau diese Idee. Naja, in dem Moment, wo ich diese Instanzen möglichst effektiv ausführen kann, kann ich ja mit beliebig vielen Systemen arbeiten. Frisst ja kein Brot. Und genau das ist der Punkt, wo wir jetzt über den MySQL-Operator reden. Also beim MySQL-Operator, sinngemäß für eine Einzelinstanz brauchen Sie den nicht. Können Sie zwar verwenden, brauchen den aber nicht. Ich sage mal, mit einer Einzelinstanz können Sie auch Backups machen, Sie können da auch verschlüsseln, das geht auch alles mit Einzelinstanzen, brauchen Sie nicht, wäre ein Overkill. In dem Moment, wo Sie aber sagen, ich möchte einen Cluster, einen MySQL-Cluster in meinem Kubernetes-Environment betreiben, da brauchen Sie eine Orchestrierungsinstanz, weil Sie haben ja die Router, die müssen sich irgendwie mit dem MySQL-Cluster verbinden. Das wissen Sie ja aus Kubernetes nicht. Vor allen Dingen auch das Rebooten, das Restarten von den Environments muss ja in einer gewissen chronologischen Reihenfolge passieren, um zum Beispiel einen Rolling Restart zu gewährleisten. Das muss irgendeiner übernehmen. Bei einem InnoDB-Cluster auf Basis von Virtualisierung oder Basis physischen Server müssen Sie das machen. Wenn Sie sagen, ich möchte die Systeme updaten, müssen Sie MySQL sagen, den Knoten nehme ich raus, den date ich ab und nehme den wieder rein und dann mache ich eben so weiter, bis der ganze Cluster abgedatet ist. Bei Kubernetes gibt es hier die Funktion des MySQL-Operators, der das übernimmt. Und das ist die Idee. Der MySQL-Operator ist dafür da, um den InnoDB-Cluster, es geht nur der InnoDB-Cluster, Stand heute, InnoDB-Cluster-Sets geht Stand heute noch nicht, auszuführen. Das heißt, also InnoDB-Cluster, Sie können den entweder betreiben auf Compute-Nodes, auf VMs, das sind Sie noch dafür zuständig, in welcher Reihenfolge das gemacht wird. Und vor allem, Sie müssen den auch selbst ausrollen, Sie müssen die Befehle selbst machen. Das ist wirklich simpel, aber Sie müssen es machen. Mit Kubernetes ist das Ganze viel, viel einfacher geworden. Sie müssen natürlich die entsprechende Kubernetes-Syntax an dieser Stelle wissen, aber Sie können einfach sagen, also hier gibt es mein Manifest-File und ich möchte irgendwie 5 InnoDB-Cluster und 3 Router und die sollen mit der Version laufen. Sie deployen das File und dann warten Sie irgendwie ein paar Minuten, dann macht es automatisiert. Das heißt also, der Automatisierungsgrad mit dem Kubernetes ist nochmal ungleich viel höher, als wenn Sie das mit Virtualisierung oder mit physischen Instanzen machen. Und wenn Sie sagen, ach naja, das ist mir immer noch alles viel, viel, viel zu viel Arbeit, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass Sie in die Cloud gehen. Idealerweise sind Sie bei der Oracle Cloud, aber es gibt natürlich auch 1000 andere Cloud-Anbieter. Der große Platz ist hier natürlich Amazon und Azure und Google. Die bieten das an dieser Stelle auch an, aber man sieht schon, wo der Trend hingeht. Also idealerweise, ich möchte meinen MySQL-Service haben und ich möchte eigentlich gar nichts dafür tun. Und der soll immer verfügbar sein, immer in der entsprechenden Größenordnung sein. Und ja, in der Cloud bieten das einige an. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich stehe nicht auf der Cloud und vor allen Dingen in Deutschland ist das, oder in der EU sage ich einfach mal, ein sehr valides Argument, weil es gibt halt ein Schrems 2 und Patriots Act und solche Sachen und dann machen eben viele ihre eigenen Clouds. Und da sind wir genau bei diesem Punkt. Viele von diesen Clouds werden Stand heute tatsächlich mit Kubernetes in den Firmen abgebildet. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also in dem Moment, wo Sie eine eigene Cloud bauen wollen und Sie möchten das mit Kubernetes machen und möchten das mit MySQL machen, dann brauchen Sie genau dieses Tooling, um das mit MySQL zu ermöglichen. Und das ist genau das, was der MySQL-Operator macht. So, also, was sind die Anforderungen an den MySQL-Operator? Also zunächst erstmal, wir hatten heute Morgen viel über Consistency gesprochen, Read-Consistency, Before und After. Das geht alles auch mit dem MySQL-Operator. Das ist eine Cluster-Funktionalität. Das geht genauso hier auch. Also, Punkt. Den Rest schenke ich mir jetzt. Aber ich möchte natürlich nie irgendwelche Daten verlieren. Das ist das Allerwichtigste. Also RPO equals zero, Recovery Point Objective zero. In dem Moment, wo eine Applikation ein Commit hat eines Records, muss der da sein, egal was passiert. Das kann man machen. Das geht. Ende aus. Mit dem Cluster geht es, ob Sie den Cluster auf Bare Metal oder in Kubernetes, es funktioniert. Gut, dieses Split Brain, also ich habe 3 Systeme, also ich meine, da merkt man ja schon 3, also ich meine, es können halt nur 2 und einer identisch sein, das muss verhindert werden. Vor allen Dingen möchte ich aber bei Bedarf einfach Systeme dazu nehmen und wegnehmen. Wir werden das gleich sehen, das funktioniert sehr, sehr einfach mit dem Kubernetes. Ich habe meine Execution-Plattform bei VMs, muss ich ja schon wieder gucken, steht meine VM zur Verfügung, wird da auch geklont, gesnapshot, wie ich das auch immer mache. Mit Kubernetes geht es an dieser Stelle sehr, sehr einfach. In dem Moment, wo irgendwas ist, soll das natürlich automatisch überfallen oder ich sag mal auf einen neuen Knoten gehen. Das setzt natürlich voraus, dass das darunterliegende Kubernetes auch entsprechend funktioniert, dass das verfügbar ist. Ich meine, wenn Kubernetes nicht funktioniert oder nicht verfügbar ist, dann wird MySQL genauso wenig funktionieren. Und da hatten wir auch im Eingang, bevor die meisten gekommen sind, von Ihnen gesprochen, also das Kubernetes unten drunter, das muss natürlich rock solid sein, das muss funktionieren. Da hat MySQL keine Karten drin. Ich gebe das einfach mal als gegeben, es läuft hin. Das ist die eigentliche Arbeit. MySQL ist nur so, ich sag mal, das Sahnehäubchen oben drauf. Das kann man mit ein paar Schokobröseln verschönern. Aber das darunter, das muss funktionieren. Und da spielt MySQL nicht mit, sondern das ist wirklich Kubernetes. Aber natürlich müssen auch solche Sachen wie Backup, Restore, Scale Up, Scale Down, Version Upgrade, Helm Support, das muss auch halt funktionieren. Und ich mache es kurz, das funktioniert. Wir sind Stand heute bei einem sogenannten Level 3 Operator. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also die Version 4 und 5, ich weiß nicht genau, wann sie kommen, aber die Idee ist tatsächlich, dass man das vollständig integriert. Aber man kann mit dem auch schon eine ganze Menge machen. Zunächst erstmal, es gibt die Community, die Open Source Version, es gibt auch eine kommerzielle Version von MySQL, die unterstützen alle den MySQL Operator an dieser Stelle genauso identisch. Beide Produkte sind vollständig von Oracle unterstützt. Rolling Upgrades unterstützen beide Produkte. Das Management, das Configuration Management unterstützen beide Produkte. Cloning hatten wir heute Morgen sehr, sehr lange drüber gesprochen. Auch das können Sie mit entsprechenden Kubernetes-Environments sehr, sehr einfach machen. Scale Up, Scale Down, Backup, Restore, Self-Healing, alles das macht an dieser Stelle tatsächlich mein Kubernetes mit. So, wie sieht es aus? Also ich habe jetzt tatsächlich, also das ist, ich sage mal so, für mich immer der kleinstanzunehmendste Fall, aber es geht natürlich auch weniger. Also Sie können auch mit einem MySQL-System und einem Router arbeiten. Das geht, ist aber halt kein Cluster. So, jetzt habe ich hier tatsächlich meine Pods. Idealerweise laufen die natürlich auf unterschiedlichen Nodes. Ja, kann ich jetzt nicht gewährleisten, so viel Hardware habe ich nicht, aber mal grundsätzlich sollten die aus Redundanzgründen natürlich auf unterschiedlichen laufen. Dann habe ich hier auch wieder Pod 1, Pod 0, Pod 1, Pod 2. Ich sage einfach mal MySQL 1, MySQL 0, MySQL 1, MySQL 2. Einer von denen ist mein sogenannter Primary Server, also der die Reads und die Writes bekommt, und die anderen zwei sind die Secondary Servers. Das System von MySQL ist ja eine Shared-Nothing-Architektur, das heißt also auch unten drunter müssen wieder meine kompletten Daten der einzelnen Knoten redundant vorgehalten werden. Das ist das Konzept von dem MySQL-Cluster und genau das wird letztlich auch so umgesetzt mit meinem MySQL-Operator. Das ist, ich sag mal so, die Sicht vom Mond. Und wenn man die jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter aufteilt, sieht man schon, es wird ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt hier wieder meinen Kube-Control, das irgendwo outside meinem MySQL läuft. Ich habe meinen MySQL-Operator, den ich deployen muss. Eventuell habe ich hier ein DNS-SRV, bietet sich mit MySQL an, um die Problematik des initialen Router-Connects zu lösen. Ich habe hier meine MySQL-Router, die typischerweise, ich sag mal, mindestens einfach redundant, idealerweise vielleicht zwei- oder dreifach redundant vorliegen. Die fressen ja nichts, die kosten quasi nichts, und habe hier meinen MySQL-Cluster, der tatsächlich dann, ich sage mal, lasttechnisch eine gewisse Last erzeugt, vor allen Dingen aber speichertechnisch, die Datenbank wird ja dreimal vorgehalten, einen gewissen Aufwand erzeugt und ganz wichtig auch hier, so ein Cluster, ich muss natürlich backuppen und muss natürlich die Backups irgendwie extern von meinem Cluster betreuen. Das wäre so ein bisschen das weitere Bild. Und genau das macht der MySQL-Operator. Sie haben ein Kubernetes am Laufen und was machen Sie jetzt? Also Sie lesen die MySQL-Dokumentation oder Sie gehen direkt auf GitHub. Die Dokumentation ist identisch an dieser Stelle. Und dann deployen Sie einmal diese sogenannten CRDs, die Customer Resource Definition Files. Das dauert so, ich sag mal, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Dann deployen Sie den Operator. Das dauert, ich sag mal, so andere nochmal 10, 15 Sekunden. Und das war es an dieser Stelle eigentlich schon gewesen. So, Sie können sich dann zunächst erstmal anschauen, ob der MySQL-Operator ordnungsgemäß deployed ist. Das sollte an dieser Stelle sein. Und das war es eigentlich schon gewesen. So, das ganze Deployment von dem Operator dauert nach Internetgeschwindigkeit vielleicht eine Minute oder sowas. Ja, viel länger ist es nicht. Gut, wie geht es dann weiter? So, der erste Schritt ist, das ist optional, ich lege mir irgendwie einen Passwortstore an. Ich habe hier immer dieses Problem mit dem Root-Passwort aus MySQL-Sicht. Stand heute lesen Sie das ja in den Logfiles und setzen dann das MySQL-Passwort initial auf. Mit einem Kubernetes-Environment haben Sie entsprechend einen Store, wo Sie die Passwörter hinterlegen. Ist optional, können Sie natürlich auch ändern. Und dann habe ich hier dieses MySQL-Cluster.yaml-File. Das sieht, ich sage mal, im einfachsten Fall so aus. Das kann man aber auch komplex machen. Also zum Beispiel könnte ich hier auch noch eine spezielle MyCNF reinschreiben. Oder ich könnte hier reinschreiben, wie gebackupt wird oder irgendwelche anderen Dinge. Also das ist der einfachst anzunehmendste Fall. Ganz einfach, mein System heißt MySQL-Cluster. Das Passwort für den MySQL-Cluster wird in den Passwort-Store gespeichert. Ich habe hier drei Instanzen und zwei Instanzen-Router. Das ist der Idealfall. Und genau dieses YAML-File, das deploye ich dann. Und die Idee des Kubernetes ist jetzt immer diesen Status quo, der muss erhalten bleiben. Also in dem Moment, wo einer von diesen MySQL-Systemen runterfallen würde, warum auch immer, würde das Kubernetes erkennen, der Operator erkennen und würde sagen, ups, da fehlt einer, deploy mal wieder neu. Genau das ist das, was das Kubernetes machen soll. Und so einfach ist es. Also so ein Kubernetes-Cluster haben Sie auch, ich sag mal, in ja, je nachdem, wie lange Sie mit dem Kubernetes rumgemacht haben, in 4-5 Minuten aufgesetzt. Viel länger dauert das eigentlich nicht. Gut, machen wir mal weiter. Dann wird der Cluster ausgerollt. Das dauert einen Augenblick, also so, ich sag mal, 3-5 Minuten oder sowas. Entsprechende Images werden eventuell runtergezogen. Ich mache dann InnoDB Cluster Watch und schaue mir einfach den Status an. Ich hoffe, dass wir die Zeit noch haben, dann zeige ich Ihnen das jetzt auch gleich mal. Ich hole mir die MySQL-Adresse, ich definiere ein entsprechendes PVC für mein Data Directory. Das müsste ich in dem YAML-File dann mit definieren. Und ich baue mir vielleicht noch eine externe Connectivity, also entweder für den Zugriff von außerhalb auf das MySQL-System oder für meine einzelnen Pods in dem MySQL raus. So, jetzt sage ich, okay, aus irgendwelchen Gründen, ich sage Weihnachten, ich brauche mehr. Ja? Ich rufe mir dieses File wieder auf, ändere das jetzt um von 3 auf 5 und von 2 auf 3, deploy das File, es dauert wieder 5 Minuten und die Cluster-Instanz, A, sie läuft weiter, B, wie gesagt, ich habe entsprechend mehr Ressourcen zur Verfügung. Das ist genau die Idee. Ich definiere einfach über dieses File jetzt meinen Wunschgedanken des Clusters und das Kubernetes, der MySQL Operator, zieht es einfach automatisiert nach. Das würde umgekehrt genauso funktionieren, wenn ich jetzt von 5 wieder dann auf, keine Ahnung, 3 gehe und von 3 Router auf vielleicht 1, würde an dieser Stelle genauso funktionieren. Gut, und das Ganze kann ich jetzt auch erweitern. Also ich hatte ja vorhin gesagt, das ist der einfachst anzunehmendste Fall. Vielleicht, ich sag mal, nehme ich die Version jetzt mit dazu. In diesem Beispiel habe ich jetzt die Version 8.025. Bei Router habe ich jetzt einfach mal 8.024, was anderes genommen. Und sage jetzt, ach naja, also das 28 ist raus, 30 nehme ich nicht oder 29 nehme ich nicht, aber 28 oder 30 könnte ich nehmen. Und ich sage mal, das ist jetzt meine neue Target-Version. Ich definiere hier eine neue Target-Version und der Cluster läuft, wie gesagt, ganz normal weiter. Meine Applikation wird, ich sage mal, einen maximalen Timeout von 1-2 Sekunden sehen und ich sage mal, nach 5 oder 10 Minuten habe ich mein ideales Cluster-Environment wieder aufgebaut, aber mit den neuen Versionen. Und die ganze Operation, welcher Cluster zu welchem Zeitpunkt von Primary auf Secondary wechselt, wann die Router abgedatet werden, wann sich die Router neu verbinden zu meinem MySQL-System, macht alles mein MySQL-Operator automatisiert. Das heißt, im Endeffekt ist die DBA oder die Admin-Tätigkeit aus MySQL-Sicht eigentlich nur noch dieses File so anzupassen, wie es idealerweise aussehen muss. Mehr ist es nicht mehr. Und natürlich müssen Sie als Kubernetes-Administrator noch dafür sorgen, dass die entsprechenden Ressourcen da sind. Wenn ich hier irgendwie Version 9 oder 10 oder sonst irgendwas Instanzen eingebe, habe die Ressourcen nicht, habe ich natürlich ein Problem. Das gilt es natürlich zu verhindern. Das Gleiche dann auch für das Backup. Auch hier gibt es wieder idealerweise einen Beschreibungsfile, einen Manifestfile. Und das definiert mir eben mein entsprechendes Backup. Wo soll es hingeschrieben werden? Wie oft soll es gemacht werden? Und so weiter und so fort. Und auch hier kann ich jederzeit wieder Änderungen vornehmen. Und immer dann, wenn ich die entsprechenden Manifests bzw. die Targets ändere, zieht mein Kubernetes das automatisiert nach. Und zwar ohne den Betrieb zu unterbrechen. Sie müssen sich letztlich auch um die Ausführungsinstanzen hier nicht mehr kümmern. Und genau das ist es, was der MySQL Operator macht. Der MySQL Operator ist also nichts anderes wie ein InnoDB Cluster in Kubernetes oder in OpenShift oder anderen Technologien und stellt mir letztlich dann mein InnoDB Cluster dar. Und löschen kann ich das natürlich auch. Das schenke ich mir jetzt an dieser Stelle mal. Und das ist letztlich so die Zusammenfassung, was der MySQL Operator macht. Ich würde Ihnen das jetzt ganz gerne auch nochmal zeigen. Ich habe ja noch 10 Minuten, richtig? Nicht? Bis Viertel nach habe ich, glaube ich, ne? Oder? Ja. So. Gut, ja, dazu müsste meine Maus natürlich gehen. So, also ganz kurz erstmal, wo läuft mein Cluster? Wie gesagt, ich war jetzt an dieser Stelle ein bisschen faul gewesen, habe mir die Oracle Cloud genommen. Und vielleicht einen kleinen Hinweis. Bei der Oracle Cloud gibt es so ein 30-Tage-Eval-Programm. Das sind $500 oder $300. Wenn Sie da Interesse dran haben, können Sie einfach zu mir kommen. Das ist nicht das Spannende. Das Spannende ist, dass Sie nach den 30 Tagen dürfen Sie 4 OCPUs und 24 GB Arbeitsspeicher und 100 GB Festplatte lebenslang weiterverwenden, ohne was dafür zu bezahlen. Sie können da relativ einfach so ein MySQL Operator Cluster aufbauen. Das ist zwar auf ARM-Technologie bzw. ARM-CPUs, also das ist definitiv nicht das schnellste. Also so eine ARM-CPU, die ist schon ziemlich hemdärmlich, aber es funktioniert eben und müssen halt nichts dafür bezahlen. Wenn Sie Interesse dran haben, kommen Sie einfach an den Status, an den Stand und schreibe ich mir Ihre E-Mail-Adresse auf. Das ist jetzt keine von diesen Always-Free-Accounts, also das muss schon einigermaßen zackig sein, deswegen habe ich jetzt meine Firmeninstanz genommen. So, ich habe jetzt hier tatsächlich Wo bin ich denn überhaupt? Ganz kurz. Wer bin ich denn? Okay. Na, komm her. So. Sie helfen mir, wenn ich jetzt was Falsches mache. Ja, ich muss auf Sandbox und ich muss auf meinen Namen gehen. So, und ich habe hier jetzt meinen OKI-Cluster. Das sind Stand heute, sind das tatsächlich diese drei Nodes. Das sind bei mir so zwei CPU-Maschinen mit, ich glaube, 16 GB Arbeitsspeicher oder so. Ich weiß an dieser Stelle gar nicht, aber der Punkt ist einfach, das ist mein Kubernetes-Environment und das läuft tatsächlich jetzt in der Oracle Cloud aus. Auch das ist wirklich alles clicky bunt. Die haben sie in 5 Minuten ausgerollt, ist gar kein Problem. Und wie gesagt, mit diesem Always Free können sie ihren eigenen, allerdings auf ARM-Technologie basiert, Cluster ausrollen und müssen dafür nichts bezahlen. Gut, also das ist der Cluster und auf diesen Cluster verbinde ich mich jetzt tatsächlich hier mit, das sehen Sie nicht, mit einer SSH-Connection. Das ist mein Kubernetes Bastion Host, auf dem ich hier bin. Und mit diesem Kubernetes Bastion Host könnte ich mir jetzt anzeigen lassen, ja, wie ist denn hier so der Status auf dem System? Und da fangen wir mal an, die Kubernetes-Version, ich habe die gestern oder heute erst installiert, also die ist relativ neu, also 1.24 bzw. 4.5, 1.24 als Server-Version. Ich könnte mir hier dann anzeigen lassen, ja, wie viele Nodes habe ich denn zur Verfügung? Und da müsste jetzt idealerweise kommen, dass alle drei Systeme verfügbar sind. Ich gehe auch mal davon aus, das ist so. Und ja, Sie sehen, der läuft ein paar Stunden, läuft das erst. Dann könnte ich mir mal so anzeigen lassen, was läuft denn auf dem Kubernetes. Da gibt es die zwei Möglichkeiten. Ich lasse mir entweder anzeigen, was wirklich als Pod läuft. Und da dürfte gar nichts drauf laufen. Oder ich lasse mir drauf anzeigen, was sind denn so die ganzen Services, also alle Services, die da drauf laufen. Und da müsste jetzt ein bisschen was zurückkommen. Und Sie sehen schon, ich habe hier diesen MySQL Operator deployed. Das sind diese zwei Befehle, die Sie in der Slides gesehen haben. Wie gesagt, das dauert eine Minute. Dann haben Sie das deployed, können auch nichts groß konfigurieren, müssen halt ein entsprechendes Passwort-Secret setzen, hinreichend komplexes Passwort oder auch nicht. Und dann können Sie das deployen. So, ich habe also mein Kubernetes-Environment und ich habe an dieser Stelle jetzt hier auch so ein Beschreibungsfall. Ich habe jetzt hier mal eine möglichst einfache Version genommen. Ich bin sehr schlecht im Tippen, deswegen kopiere ich mir das immer. Und Sie sehen schon, der Cluster heißt MySQL Cluster B. Der referenziert mein Secret. Und ja, Verschlüsselung soll er verwenden. Ich habe drei Instanzen. Ich verwende 8.028, ist bewusst nicht die aktuelle Version. Und eine Version des Routers. So, und jetzt möchte ich, dass der ausgerollt wird. Also ich möchte jetzt tatsächlich einen komplett neuen Cluster deployen. Und sage auch hier wieder, also einfach ausführen und das war's gewesen. So, ab diesem Zeitpunkt wird mein MySQL Cluster ausgerollt. Ich habe nichts anderes konfiguriert wie nur dieses YAML-File und ich kann mir das an dieser Stelle jetzt auch anschauen. Wie gesagt, das dauert so 5 Minuten oder sowas, höchstens. Und dann wird das angezeigt. Also ich lasse mir mal den Pod-Status anzeigen mit einem Minus-Watch. Immer wenn es jetzt Änderungen gibt, zeigt er das an. Man sieht schon, Cluster 0, 1, 2. Und Sie sehen schon, also 0 von 2 heißt, er ist also noch nicht deployed, er ist auch noch nicht ausführend. Er hat noch keine Restarts, er läuft auch noch nicht, 17, 18 Sekunden oder sowas. Der erste initialisiert sich schon, das heißt, der erste Cluster wird jetzt hochgefahren. Und ja, wenn ich jetzt einen kleinen Augenblick warte, dann werden wir sehen, der Cluster 2 läuft jetzt auch schon, glaube ich. Ich verliere jetzt ein bisschen den Überblick, was läuft und was nicht läuft. Aber zumindest mal die kleinen Instanzen laufen gleich. Jetzt fehlt aber natürlich noch eine wesentliche Komponente. Das ist der MySQL Router. Der kommt gleich noch dazu. So. Und in der Zwischenzeit mache ich hier oben einfach jetzt nochmal eine Kopie auf von meinem Tab. So, ich möchte mich ja dann auf meinen MySQL Cluster connecten. Und zwar idealerweise von außen. Und um mich auf diesen Cluster von außen zu connecten, mache ich jetzt tatsächlich einen Port Forward von meinem Kubernetes-Environment auf die Außenwelt. Das heißt also, ich mache einen Port Forward Service auf dem MySQL Cluster B auf Basis des MySQL-Protokolls, auf Basis von 3306. Das würde natürlich voraussetzen, dass mein Cluster jetzt hier auch schon läuft. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der schon läuft. Gucken wir mal einfach so. Und idealerweise habe ich jetzt 4 Instanzen laufen. Ja, die laufen noch nicht. Also mein Router fehlt noch. Habe ich vielleicht ein bisschen früh jetzt aufgewacht. Es dauert einen kleinen Augenblick und dann ist mein Router da. Und sobald mein Router da ist, na komm, mach hin. Na, komm hin. Ja, einen kleinen Augenblick dauert es doch. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Also gleich kommt mein MySQL-Router auch mit dazu, oder, das kann natürlich jetzt auch sein, habe ich mich hier vertippt irgendwie, habe ich jetzt noch nicht geguckt. Also wenn ich mich irgendwie vertippe, sagen Sie mir das bitte, weil sonst laufe ich hier amok. So, also ich habe eine Instanz von dem Router, ich habe drei Instanzen von meinem MySQL und im Moment habe ich hier immer noch kein MySQL-Router. Okay, ich weiß nicht ganz genau, warum es jetzt länger dauert. Also bei diesen Live-Demos, irgendwas geht ja immer schief, nicht? Also ich meine, ich habe das jetzt 5-mal vorher getestet, ja? Also, okay, also da muss ich Ihnen die Information, ich kann es Ihnen jetzt im Moment nicht sagen, warum er nicht ausrollt. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber wenn er nicht existiert, kann ich mich auch nicht drauf verbinden. Also habe ich natürlich jetzt ein Problem. Keine Ahnung. Aber jetzt malen wir an dieser Stelle einfach mal, hoffen wir mal, dass es kein größeres Problem ist. Machen wir dieses Spiel einfach mal weiter und sagen, okay, also ich möchte jetzt tatsächlich also nicht irgendwie einen Router, den ich ja gar nicht habe, sondern ich möchte an dieser Stelle jetzt zwei Router, die ich dann vielleicht auch nicht habe, aber ich hoffe einfach mal, dass das jetzt funktioniert. Gut, ich habe die Änderungen vorgenommen. Machen wir einfach nochmal einen Pott. Gucken wir, was er jetzt sagt. Und. Keine Ahnung. Naja, gut, egal. Also, ich habe ihn nicht, aber ich deploy einfach jetzt nochmal das File. Und habe ja jetzt ein neues Target gesetzt. Und hoffe, dass er jetzt an dieser Stelle tatsächlich meine Pots aufbaut. Okay, also ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich mit dem Router gemacht habe, wie ich ihn getilt habe. Ich hätte jetzt erwartet, dass er da ist, aber das dauert mir jetzt zu lange und wir laufen jetzt tatsächlich auch aus dem Zeitfenster. Aber letztlich ist das die Idee von dem MySQL-Operator in Verbindung mit Kubernetes. Sie können halt einfach sehr, sehr einfach definieren, wie ein InnoDB-Cluster läuft, mit wie vielen Instanzen er läuft. Normalerweise funktioniert es eigentlich immer. Das war die Live-Demo, man kann es jetzt nicht ändern. Sonntagmittag, vielleicht hat er auch Wochenende. Und ja, bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, Fragen können wir jetzt keine mehr machen. Ich glaube, ich bin jetzt zu Ende. Wenn Sie aber noch Fragen haben, kommen Sie einfach an den Stand. Und ich hoffe, dass ich Ihnen bis dahin auch zeigen kann, dass der wirklich läuft, der Router. Das ärgert mich nämlich jetzt. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne FrostCon und vielleicht sieht man sich am Stand nochmal. Vielen Dank. Tschüss.